Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Adolf Muschk, wir führen dieses Gespräch einige Tage vor Ihrem 75. Geburtstag. Man soll da also noch nicht gratulieren. Dennoch drei Vierteljahrhunderte, eine stattliche Zahl. Ich habe kürzlich gelesen, die meisten Leute fühlten sich rund 13 Jahre jünger, als der Kalender sagt. Wie ist es für Sie in diesem Moment?
Ich habe den Vergleich nicht, aber das naturgemäß. Man ist nur in einer einzigen Haut. Mein Gefühl ist, dass das Datum als solches schon für mich selber irrelevant und auch ein bisschen irreal ist. Aber ich merke schon, wo die Ökonomie der Kräfte geboten ist. Und wenn ich sie nicht berücksichtige, dann meldet sie sich. Und das berühmte Kürzertreten hat aber den Vorteil, dass man manchmal besser auf seine Schritte achtet und eigentlich genauer sieht, was man tut. Und dann springt man im Effekt dann doch möglicherweise weiter, als man früher mit ungebrochenem Elan gesprungen ist. Also das Alter ist eine Lebensphase voller Listen und es kommt ein bisschen darauf an, auch das Alter zu überlisten und sich selbst. Und das geht zusammen mit Ehrlichkeit, merkwürdigerweise.
Leben Sie gerne?
Ach, wenn man das mit einem Wort sagen könnte, es gibt keine Alternative zum Leben, ne? Also keine uns bekannte. Und obwohl ich im Augenblick an einer Geistergeschichte schreibe, wo die Leute sozusagen ein paar Grenzen gesprengt haben, ich sprenge sie nicht und für mich sind sie verbindlich. Aber ich stelle fest, oder ich glaube festzustellen, dass die Zeit nicht weniger wird, indem man älter wird, sondern dass man die Chance hat, sie breiter anzulegen. Also wenn ich mir denke, vorstelle, wie ich als Kind mich noch habe langweilen können. Das ist vielleicht heute auch nicht unbekannt, nur haben die Jugendlichen mehr Beschäftigungstherapien. Aber ich habe hier und da auch die Langeweile als Medium entdeckt. Ich erinnere mich, als Kind war ich mal im Schwimmbad. Der Freund, auf den ich gewartet hatte, kam nicht. Ich kannte keinen Menschen und habe dann angefangen, mich mit den Sandkörnern zu beschäftigen. Also das Langweiligste selber und sah dann eine ganze Menge in diesen Sandkörnern. Ich habe plötzlich festgestellt, verlorene Zeit gibt es nur dann, wenn ich sie verloren gebe, wenn ich nichts damit mache. Und diese Lektion, glaube ich, habe ich einigermaßen drauf.
Wie sieht denn der Alltag aus im Unterschied? Wir erinnern uns, Sie waren ja nie nur jetzt der Schriftsteller in der Klause, sondern überaus aktiv, lange Jahre mit einem großen Teilpensum Professor für Literaturwissenschaft an der ETH, später Leiter des Collegium Helvetikums, Präsident der Akademie. Sie haben sich immer eingemischt, dass es war nie nur diese Schreibtischexistenz wohl abgezirkelt, sondern eine Vielzahl fast hektische Aktivität zuweilen wahrscheinlich. Wie sieht das heute aus? Wie sieht Ihr Alltag aus?
Es ist ganz merkwürdig. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann denke ich, also die wirkliche psychische Realität findet dann für mich doch dort statt, an dem Ort, den Sie Klause genannt haben. Die Konzentration ist die Quelle von allem anderen und die sogenannte Vita Activa, die erfahre ich, meine Frau wirft mir immer vor, dass ich ein Einzelkind bin, etwas vom Wenigen, wofür man nichts kann. Die Vita Activa ist für mich immer auch ein Stück Ablenkung. Wenn man sich dann hineinsteigert, in die Geselligkeit, dann kann sie auch stattfinden, aber von Natur ist sie mir nicht gegeben. Und darum braucht sie eigentlich immer eine Anstrengung. Ich muss eine Schwelle überspringen. Und beim Schreiben und den Büchern habe ich das Gefühl, nicht nur bei mir zu sein, sondern auch zu mir unterwegs. Und das bin ich in der Außenwelt, da bin ich nicht immer sicher. Da gibt es wirklich verlorene Tage und Beziehungen, die man unterhält, aber eigentlich nicht aufrechterhalten möchte und denen man Tage und Wochen und alles Mögliche opfert. Zu viel.
Wie erleben Sie die Fremdwahrnehmung von Alter? Also früher in alten Zeiten war ja der Senex eine klar definierte Rolle, auch in der Gesellschaft. Heute erleben wir eher ja einen Jugendlichkeitswahn, konterkariert von Regierenden weit über dem Pensionsalter hinaus. Wie erleben Sie, wie Sie gesehen werden? Ja, wie ist das mit dem Senex?
Ja, das Modell der Jugendlichkeit sozusagen aufs Alter projiziert, kommt mir immer ein bisschen läppisch vor, weil infantile Alte sind sehr viel peinlicher als infantile Jugendliche. Und das, was man früher mit dem Wort Weisheit bezeichnet hat, eine Form des gelassenen Umgangs mit den Dingen, das könnte wieder einen Lehrwert bekommen, wenn die Alten oder Älteren es nicht selber preisgegeben haben. Also ich habe jetzt gerade von einer Geschichte gelesen, wo jemand die Dinge so langsam wie nur irgend möglich tun kann und auch Wert darauf legt, diese Langsamkeit nicht als Defekt, sondern als paradoxe Wachstumschance wahrzunehmen, ist ja kein ganz neuer Gedanke. Aber ich erlebe ihn jetzt als Realität. Natürlich spricht man dann auch in eigener Sache, wenn man sich wünscht, dass die Dinge genauer, langsamer, präziser betrachtet werden. Das ist im Grunde, sind das alles Forderungen, die das Metier des Schriftstellers an ihn selber stellt. Im Grunde ist es keine Altersforderung, sondern es ist der Versuch, die eigene Existenz ernst zu nehmen. Und die Nähe des Todes oder des Endes oder der Grenze ist traditionell ein Mittel dazu gewesen. Und ich kann mir denken, dass auch in unserer Gesellschaft, dass die Eigenschaft, Leben ernst zu nehmen und Leben sozusagen vom Tod her zu leben, ohne dass die Schwärze des Todes, sondern genau umgekehrt der Hintergrund, die Sachen farbiger macht und gewissermaßen unvergesslich, dass das wieder aktuell wird. Und Alter ist, ich habe kürzlich eine kleine kulturgeschichtliche Bemerkung gemacht, die mir vorher nicht aufgefallen ist. Wir pflegen ja alt und krank, diese Wortkombination zu paaren. Die war früher ganz untypisch, sondern jung und krank war die Kombination. Der junge Kranke war im Grunde der auffällige Kranke. Alter hat man gar nicht als Krankheit betrachtet, sondern als natürliche Abnahme der Kräfte. Wenn ein Junger mit Tuberkulose mit 25 starb, und das ist ja vielen deutschsprachigen Genies passiert, dann hat sich das eingeprägt. Ja. Das war der Skandal und das war auch sozusagen das Thema des Zauberwerks. Also Alter ist kein Defekt, sondern Alter ist eine Wahrnehmungschance. Und ich versuche, sie zu ergreifen.
Stichwort Gelassenheit, Sie haben es selber erwähnt. Sind Sie im Alter gelassener worden oder unruhiger? Also gibt es mehr Unruhe über das Unfertige, über das Versäumte?
Es gibt eine unterschwellige Unruhe, die ich manchmal spüre, wenn ich mir denke, also ich verhalte mich ja immer wieder so und muss das wohl auch, wie jeder Mensch, als wäre meine Zeit ungemessen. Aber die leichte Fiebrigkeit, die sich dann in manche Aktivitäten einschleicht, die ist eine Sprache, die das Gegenteil verrät. Man weiß, dass die Sache begrenzt ist und dann will man das, was einem noch zu tun bleibt, gut machen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ich spiele auch so mit einer Erzählungsgeschichte. Ich habe mir, als Kind kann man sich das nie vorstellen, dass jemand sein Testament schreibt, dass ihm das auch wichtig wird, was wohin kommt. Aber das Interessante daran ist, dass es eigentlich Kunstwerkcharakter hat. Menschen, die keine Schriftsteller sind und keine Künstler, die wollen ihr Leben noch einmal so ordnen, dass es formal stimmt, dass es inhaltlich stimmt, dass es Kunstcharakter hat. Und in diesem Sinne, ja, ist die Lebensabschlussphase auch eine poetische. Ne?
Seit Ihrem Debüt liegen 44 Jahre zurück. Das ist eigentlich eine unfasslich große Zeit, wenn man denkt, 1965, auch rein vom Zeitgeist her an. Also das war vor der berühmten Chiffre 68, die natürlich damals gerade so ungefähr begonnen hat, Vietnamkrieg, Studentenunruhe, Notstandsgesetze in der Bundesrepublik, in der Schweiz kam alles ein bisschen später. Wenn Sie selber zurückdenken, wie Sie in diese Literatur, in dieses Selbstverständnis, sich als Schriftsteller zu versuchen und dann zu behaupten beruflich, erinnern, was ist anders oder was fällt Ihnen dazu?
Es ist verrückt, weil der schöne Satz, dass das Gegenteil wahrer Sätze genauso wahr ist, trifft für diesen Befund zu. Es ist atemberaubend weit her, was dort passiert ist. Und zugleich ist es, da es für die Seele in diesem Sinne keine Chronografie gibt, keine übliche, sondern was wichtig gewesen ist, nimmt in mancher Hinsicht an Wichtigkeit zu und man erkennt es sozusagen wieder, auch wenn es 1970 oder 1945 stattgefunden hat. Es stimmt eben beides. Natürlich, sobald man mit Jugendlichen Umgang hat und ihre Sprache zu verstehen versucht, dann fühlt man den monströsen Abstand, der die eigene Erfahrung von der Erfahrung von jungen Leuten trennt, die mit dem Computer aufgewachsen sind. Und ich habe ihn mir in den 90er Jahren sauer erworben. Das ist noch nicht lange her. Und ich habe nie die Freiheit damit gewonnen, über die Jugendliche verfügen, die sozusagen mit dem Finger über die Tastatur fahren. Und sie probieren es viermal aus und beim fünften Mal geht's. Bei mir geht's auch beim zehnten Mal nicht. Und das mich Irritierende ist, dass sie mir nie erklären können, was sie machen. Das haben sie nicht gelernt. Sie haben genauso wenige, viele, nicht alle, gelernt zu erzählen, was sie heute erlebt haben. Es gibt keine Sprache mehr dafür. Diese Art von Erzählen, sich Rechenschaft geben von der Zeit überhaupt, also wenn es auch nur ein Tag und eine Woche ist. Dazu würde zum Beispiel Tagebuchschreiben gehören und so weiter, was ich auch nie fertig gebracht habe. Das sind sich viele nicht mehr gewöhnt. Also was im Augenblick da ist, ist real und das muss auch gleich realisiert werden. Das Symbol dafür ist das Handy, der augenblickliche Kontakt mit dem anderen, das Erwarten und das Verlangen, dass der andere genauso bereit ist, jede Sekunde zur Verfügung zu stehen von der Kommunikation. Etwas, was mir total fremd ist, was ich als unglaubliche Zumutung empfinde. Ne? Zeit ist das Einzige, was mir kein Mensch schenken kann. Ne? Also ich habe das Selbstverständliche, die Bereitschaft, die modernen Kommunikationsmittel in mein Leben einzuordnen, diese Bereitschaft und wahrscheinlich auch die Fähigkeit, habe ich nicht. Ich muss an einer Sache dranbleiben und dann ist jeder Telefonanruf ist eine ganz empfindliche Störung.
Werden wir jetzt zum Kern, dem Schreibenden in der Klause vorstoßen. Ist das Schreiben leichter oder schwerer geworden? Und mehr Lust oder mehr Last?
Wenn es Last wird, das habe ich jetzt an meinem neuen Stoff gemerkt, dann stimmt etwas damit nicht. Also wenn die Lust sich daraus verliert oder wenn ich mich selber beschwatzen muss, es sei eigentlich doch ganz gut, was ich da geschrieben habe, dann stimmt's nicht. Ich muss die Lust schon spüren. Und die stellt sich dann auch ein, der Text belohnt mich, wenn er stimmt, durch die Art, wie er mir Fortsetzungen öffnet. In dem Sinne leichter, dass man routinierter geworden ist, ist das Schreiben absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Ich fange eigentlich immer wieder von vorne an und bin jetzt inzwischen Masochist genug oder vielleicht auch klug genug, das für einen Vorzug zu betrachten oder für eine Chance. Also in diesem Beruf, in dieser merkwürdigen Tätigkeit, die man Literatur nennt, muss man ohne Routine aufkommen, sonst erlebt man mit sich selber keine Überraschung mehr. Schreiben ist für mich viel, viel mehr als früher ein Prozess geworden. Und in der Praxis sieht das so aus, dass ich eigentlich seit der Kinderhochzeit, doch ganz besonders, aber jetzt auch beim Neuen, eigentlich ein Buch immer 3 oder 4 Mal schreibe.
Also die Lust, auch die Leichtigkeit, die war ja Ihrem Stil immer anzumerken, diese Virtuosität, dieses Vergnügen am Entwurf, am Spielerischen, am Durchspielen. Dafür wurden Sie stets gerühmt. Sie haben selber jetzt Ihren letzten Roman Kinderhochzeit erwähnt, der ja viel riskiert, indem er bewusst Rätsel aufgibt, indem er bewusst keine lineare Geschichte erzählt.
Vieles davon sind für mich auch Rätsel.
Vieles als Rätsel stehen lässt. Ja. Da ist in dem Sinn auch eine gewisse Alterskühnheit zu spüren. Sie gehen nicht den leichtesten Weg. Jetzt, Ihre Produktivität über die Jahrzehnte setzt einem immer wieder Erstaunen, wenn man eben jetzt die Liste etwa der Publikationen anschaut, für Sie selber. Im Rückblick, welches Kind ist das Liebste oder welches Werk ist für Sie persönlich am nächsten geblieben oder das Wichtigste geworden? Wo denken Sie doch, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das geschrieben habe,
Wolf Muschke? Ja, ich mache eine Erfahrung, die macht man jeweils beim Signieren der Bücher. Und wenn man Glück hat, kommen ja viele Leute dann nachher zum Tisch. Und die wenigen, die dann das Licht und der Schlüssel bringen, die rühren immer mein Herz, weil ich genau weiß, in dem Buch habe ich damals am meisten probiert. Ob es gelungen ist, ist eine andere Frage. Aber die Leute, die mir dann dieses Buch hinhalten, die sind mit von einem Club. Wenn sie es auch noch gelesen haben, und das kommt vor, dann verständigen wir uns auf einer ganz anderen Ebene als in Bezug auf andere Bücher. Erzählungen sind schön, aber irgendwo, auch wenn sie gelungen sind, sind sie für das eigene Bewusstsein immer ein wenig Kurzfutter. Vielleicht ist das ein Selbstmissverständnis. Das hat mir ja auch schon Reich-Ranitzky bescheinigt, ich solle mich gefälligst an kurze Formen halten. Man beherrt sich die Räte seiner Schulmeister ungern. Und für mich ist schon der Versuch, ein Universum zu bauen, ist sozusagen das Projekt des Romans. Das habe ich schon im Studium von Lukács gelernt. Der Roman ist eine Welt, aber als Verlorene. Ne? Das Epos ist als Mögliche. Der Roman als Welt, für die Seele entweder zu weit oder zu eng ist. Ne? Und dieser Weltentwurf, den ich in den großen Romanen sehe, im Mann ohne Eigenschaften, im Zauberberg, bei Hans-Henny Jahn im Holzschiff und so weiter, bei Döblin im Alexanderplatz und in Wan Lung und so weiter, das ist mein Grundriss. Ob ich darauf bauen kann, ist dann eine Sache des Versuchs. Sie haben vorhin beim Kinderhochzeit von Rätsel gesprochen. Man ist sich selber nicht klar. Und Schreiben ist für mich eine Form, etwas mehr nicht nur über mich zu erfahren, sondern auch über das, was ich mir ein Leben lang verberge, verhehle oder nicht wahrhaben will. Es ist mir zum Beispiel, rutscht mir jetzt in das neue Buch ein Blocher-Porträt hinein, das außerordentlich sympathisierend ist. Einfach, die Brücke ist ein Ankerbild, das ich sehr liebe. Anker galt ja lange als biedermeierlicher Kleinmeister, der hat es hinter den Ohren, ne? Das ist ein ganz großer Zeichner. Und jetzt über den Anker komme ich paradoxerweise an den Blocher ran. Und wenn ich eine Figur beschreibe, die in der Schweiz Bundesrat werden will, und zwar eine weibliche in diesem Fall, dann brauche ich die Unterstützung Blochers dabei. Und dann können Sie ihn nicht einfach als Schießbudenfigur zeichnen. Sie müssen ihm einen Körper geben.
Ausgerechnet Blocher, möchte man da sagen, der Sie ja als Nestbeschmutzer diffamiert hat.
Das sind blöde Rituale. Ne? Wahrscheinlich, dass wir als Charaktere unverträglich sind. Das will ich gerne immer noch annehmen. Wir können uns auf dem Weg gehen, aber die Karikaturen voneinander zu zeichnen, das überlasse ich ihm.
Damit sind wir sicher typisch auch für Ihr Wirken wieder vom strikt Literarischen ins Gesellschaftliche gerutscht, das Porträt eines Machtmenschen oder eines Politikers. Täuscht der Eindruck, dass Sie sich zuletzt nicht mehr so drum gerissen haben, Stellungnahmen zur gesellschaftlichen Entwicklung dieses Landes abzugeben?
Sagen wir mal, ich glaube, ich habe mir einen anderen Begriff von Aktualität erworben, oder ist mir ein anderer zugewachsen. Und Tagesaktualität, das auf Stichwort reagieren, das kommt mir ein bisschen wie Hundedressur vor. Also beispielsweise die Steinbrück-Geschichte, ne? Das habe ich zum Glück verpasst, weil ich in Japan war, aber ich habe dann im Mail gefunden, so 2-3 Medien verlangten von mich eine Stellungnahme dazu. Da bin ich dann eitel genug zu sagen, also bitte lest mal meine Bücher, ich habe über das deutsch-schweizerische Verhältnis seit 20 Jahren was geschrieben. Natürlich weiß ich, dass die Halbwertszeit dieser Aussagen in unserer Medienlandschaft ganz kurz geworden ist. Und was vorgestern gesagt worden ist, ist heute längst vergessen. Aber ich habe nichts Neues dazu zu sagen und ich finde, man müsste dann sich auf die paar Dinge konzentrieren, die für einen selber auch neu sind oder indem man die Realität anders sieht. Und wenn wir bei dieser politischen Frage sind, seit ich mir Jakob Burckhardts weltgeschichtliche Betrachtungen zu Herzen genommen habe mit dieser wunderbaren Drei-Potenzen-Lehre. Das hat mir riesig ganz große Augen geöffnet und ich habe...
Können Sie das kurz erläutern, diese Drei-Potenzen?
Ja, also Burckhardt sagt, es gibt unter allen gesellschaftlichen Umständen der Menschheit sozusagen drei Grundstrukturen, in die der Mensch sich selber einbauen will. Das eine ist die Religion, das zweite ist der Staat und das dritte ist die Kultur. Und Religion und Staat sind statische Größen, Kultur ist die bewegliche und jede bedeckt ein gleich fundamentales Bedürfnis des Menschen. Es kommt also darauf an, um es etwas kurz zu sagen, sie in die Balance zu bringen. Und diese Balance ist das Allerschwierigste, weil sie, und das gefällt mir natürlich besonders, bei Burckhardt wird sie eigentlich durch den Begriff Kunst statuiert. Und das alte Athen ist natürlich das Modell dafür. Da ist das Theater. Im Theater lernt der Mensch, dass er nicht aus und ein weiß. Die Konflikte sind unlösbar. Auf der anderen Seite der Akropolis steht die Agora, der Markt, der politische Markt, auf dem er genau das Gegenteil erlebt, nämlich dass er handeln muss, dass vielleicht, dass ihm als Menschen nicht zu behelfen ist, aber dass er sich als Bürger selber helfen kann mit den Mitteln derselben Sprache, die er bei Sophokles und Euripides gehört hat. Kunst, Staatskunst, Kunst, wenn Sie so wollen, radikale Kunst wie im Theater. Und dann die Religion oben mit dem Parthenon ist kunstförmig, da ist kein Terror, da ist keine Unterwerfung unter eine Stadtgottheit oder eine monotheistische Vaterfigur, sondern da ist die Pallas Athene von Phidias, also ein Kunstwerk höchsten Grades. Und alle drei Dimensionen braucht der Mensch. Und wenn sie zu kurz kommen oder wenn sie total werden, wenn der Staat alles beherrscht oder die Religion alles beherrscht, oder die Kultur alles beherrschen, das ist nun der interessante Gedanke, die Kultur in Form von Wirtschaft, Wirtschaft ist der Ausdruck der Freiheit, dann ist das genauso verhängnisvoll wie die Allmacht beispielsweise der Religion bei Islamisten oder des Staates in der alten Sowjetunion. Also wir haben heute einen totalitären Markt, wir haben jetzt gerade nicht mehr vielleicht, obwohl die Leute jetzt sozusagen noch darauf warten, sich von der nächsten Osse wieder anfixen zu lassen und weiterzumachen wie vorher. Aber man sieht plötzlich, wie sehr das kunstvolle Gleichgewicht der Kräfte im Grunde das ist, was Politik, auch gute Politik, was die Polis ausmacht. Politik ist nämlich alles das drei zusammen. Politik ist nicht nur Staatskunst, sondern Politik ist die Kunst in der Polis, also in einem geordneten gesellschaftlichen Ganzen zu leben, mit den Widersprüchen, Konflikten fertig zu werden. Und da, man mag nicht immer mit dem ganzen Geschütz anrücken, wenn eine Frage, wie hat Herr Steinbrück die Schweiz beleidigt, zur Diskussion steht. Meine persönliche Meinung dazu war, mit dem Indianervergleich hat er sich vergriffen, aber das mit der Peitsche, man muss halt wissen, dass es ein Sprichwort gibt, Zuckerbrot und Peitsche, und er hat das Zuckerbrot gesagt und die Peitsche auch, und die Schweiz haben nur die Peitsche gehört. Also das finde ich auch eine unglaublich provinzielle Art, eine unsouveräne Art, innerhalb der eigenen Sprache den eigenen Standpunkt als beleidigte Leberwurst zu vertreten. Das ist
also eine Überempfindlichkeit.
Ja, die Empfindlichkeit ist ja eine alte Geschichte zwischen Deutschen und Schweizern. Ne? Und
ja, die haben Sie auch mit genuinen Erfahrungen beschreiben können. Sie haben ja sozusagen zwei bikulturelle Ehen. Sie waren mit einer Deutschen verheiratet, jetzt mit einer Japanerin. Das heißt, Sie haben immer diesen Blick von außen auch gehabt, diese Spiegelung im Fremden.
Und habe einen Teil meines Arbeitslebens in Deutschland zugebracht, ne, und habe auch dort sowohl die Grenzen der deutschen Seite wie meine eigenen erfahren. Ich finde, die Spannung ist gut und der Konflikt soll erlebt und ausgetragen sein, aber man soll ihn nicht kurzschließen in Form von Beleidigungen.
Ihre Lebhaftigkeit, Ihre Kraft jetzt in diesen Worten lässt nichts von Resignation oder Resigniertheit auch gegenüber dem Schicksal des Landes oder des Planeten erkennen.
Was Sie hilft es, wenn ich resigniert wäre?
Ne? Ja, Sie glauben an die Lernfähigkeit der Gattung trotz allem.
Ich weiß es nicht. Also jetzt, wenn wir von den allerletzten Dingen reden, weiß ich wirklich nicht, und niemand auf dieser Erde wird es wissen, ob das Tiermensch auf sein eigenes Überleben programmiert ist. Es spricht vieles dagegen, also eine bestimmte Lernunfähigkeit der Kollektive. Man sieht eben sehr genau, dass der Mensch auf ganz kleine Gruppen programmiert ist. Das ist nicht anders als vor ein paar hunderttausend Jahren. Und schon ein Flugzeugabsturz in Sibirien geht uns nicht so nahe wie ein Verkehrsunfall vor der Haustür. Und diese Art von Nahprogrammierung der Emotionen und auch der Kurzfristigkeit des kollektiven Gedächtnisses, das spricht im Grunde dagegen, dass der Mensch aus der Geschichte lernt. Das tut er ganz offensichtlich nicht im Geringsten, sonst gäbe es keine Jungnazis. Ne? Also, und das ist so sonnenklar wie das Gegenteil, dass der Lernfähigkeit der Person keine Grenzen gesetzt sind. Nicht nur der individuellen, aber vor allem der individuellen. Und im Alter kommt man schon mehr als vorher drauf, als aufs Individuum zu setzen. Das stimmt. Und zugleich weiß man, dass es eine absurde, quantitativ gesprochen, eine absurde Größe ist, das heißt eine nicht vorhandene Größe. Das Individuum müsste eigentlich wie der Zen-Meister sagen, das Einzelne ist das einzig Wichtige. Und der alte Goethe hat es mal wunderbar ausgedrückt, was ist das Allgemeinste, der einzelne Fall.
Das ist auch letztlich dann die Funktion von Kunst und Literatur, die Begegnung des Einzelnen mit der Aura des Kunstwerks, mit die jeder völlig anders
erlebt. So ist es. Kein Roman illustriert je eine allgemeine Wahrheit oder ist ein miserables Buch. Er zeigt das Allgemeine im Widerspruch durch das Konkrete. Und in jedem Zweifelsfall ist es auf der Seite des Konkreten. Das Konkrete ist real und nur das Reale können wir leben. Das andere ist ein Hirngespinst.
75 Lebensjahre, 44 Jahre in der Literatur und auch im Literaturbetrieb. Was kennzeichnet diesen Literaturbetrieb heute im Unterschied zu, vielleicht auch ein Wort noch zu Ihrem Verlagswechsel? Vor wenigen Monaten ist bekannt geworden, dass Sie sozusagen ein prototypischer Suhrkamp-Autor, gerade von der Spannweite der Interessen her, auch zwischen dem Poetischen und dem Politischen und dem Wissenschaftlichen, dass Sie diesen Verlag verlassen werden.
Ich rede nicht schrecklich gern darüber, weil ich sagen müsste, es hat persönliche Gründe und sie haben auch mit meiner Person zu tun. Also ich will jetzt nicht andere dafür haftbar machen. Vielleicht auch das Bedürfnis, einen neuen Anfang zu setzen. Und in meinem Alter ist es ja ein bisschen halsbrecherisch, das ganze Werk zurückzulassen in einem Verlag, der nicht mehr sonderlich interessiert ist, einen Autor zu fördern, der nicht mehr sein Autor ist. Also das ist eine Sache, die ich mir in bestimmten Sinne nicht überlegt habe, sondern ich habe sie getan. Und also dazu stehe ich
einer spontanen,
ganz spontan nicht. Es hat sich lange was aufgestaut, aber irgendwo, es kommt ja der Augenblick in meinem Leben, in jedem Menschenleben, wo er entweder ein klares Ja oder ein klares Nein spürt. Selten genug bei einem halbwegs differenzierten Charakter. Ne? Und wenn Sie Nein spüren, dann müssen Sie einmal Nein handeln. Das habe ich in dem Fall getan und jetzt wollen wir sehen, was daraus wird. Aber was den Literaturbetrieb angeht, wenn ich so denke an die Zeiten von Werner Weber, der Stilwandel, den der sich in den Briefen etwa an einen damals Literaturgewaltigen zwischen 1950 und 1990 abzeichnet, ist schon enorm. Man hat früher die Autorität des Kritikers, überhaupt, man hat kulturelle Autoritäten im öffentlichen Raum gesucht, respektiert, was immer, natürlich angefochten auch. Der Einzige, um den sich sozusagen noch ein Rest dieses Feuers entzündet, ist Reich Ranicki. Ne? Sozusagen eine der letzten öffentlichen Figuren, zwar aus ganz anderen Gründen als denjenigen der Kritikerkompetenz. Das wird ein bisschen anders sehen, aber das müssen wir ja nicht alles nachsprechen. Aber der wegweisende Charakter, der exemplarische Charakter von Literatur, von Büchern für die Kultur, ist natürlich mit der Lesebereitschaft und vielem anderen deutlich geschwunden. Und wir haben auf der anderen Seite, das scheint ein Widerspruch, haben ein sehr gut geschriebenes, ein sehr gut gemachtes Feuilleton. Ich finde, im Allgemeinen sind die Rezensionen heute besser geschrieben als vor 30, 40 Jahren. Ich weiß daraus noch keine Synthese zu machen. Es gibt eine reale Abnahme der Wichtigkeit des Lesens und eine Zunahme der Intensität bei den verbliebenen Lesern. So deute ich es mir jetzt mal. Und das muss nicht ein schlechtes Zeichen sein. Das Buch braucht ja jetzt, wie die Schweiz im Zweiten Weltkrieg, eine Art Retui, wo man sagt, also ich brauche das Buch, weil es sich anfassen lässt, weil es sich mitschleppen lässt, weil mir mit Kindle nicht geholfen ist. Ich will nicht einen Bildschirm in die Natur tragen, wenn ich dort lese. Das gilt für meine Generation. Und es gilt wahrscheinlich für die Jüngeren sehr viel weniger. Aber ich glaube, dass das Lesen etwas ist, was einfach immer wieder erfunden wird. Ich bin nicht pessimistisch.
Was kann die Literatur, was niemand oder nichts anderes vermag?
Im Anschluss an das, was wir vorher gesagt haben, ein Buch kann einen Einzelnen treffen und erreichen wie kaum etwas anderes. Und das kann sich auch mal als kumulativer Effekt bei einer Lesung ereignen, aber ich glaube, es ist tatsächlich eine intime Dialogsituation zwischen einem virtuellen Gegenüber. Das Buch ist ja kein realer Mensch, aber es ist ein Stück Möglichkeitsform, gestaltete Möglichkeitsform, an der ich meine eigenen Möglichkeiten erleben und durchspielen kann. Und das ist ein Geschenk, das mir kein lebendiger Mensch machen kann. Ein Buch, das mir zeigt, was sein kann, ist für mich die intensivere Information als jede Tagesschau am Fernsehen. Morgen habe ich sie vergessen, mitsamt dem Wetterbericht. Aber es gibt 10 Bücher in meinem Leben, die ich nicht vergesse. Und die haben tatsächlich eine Orientierungsfunktion, ohne dass ich jetzt sagen kann, Odysseus geht nach Norden und Don Quixote nach Osten. Aber es zeigt die Mehrdimensionalität der Person und ihrer Möglichkeiten.
Odyssee und Don Quixote, damit haben Sie 2 von 10 jedenfalls genannt. Ja. Adolf Muschk, vielen Dank für diese Auskünfte. Zum Schluss, haben Sie 3 Wünsche frei für sich oder für die Literatur oder für wen immer?
Zuerst ein egoistischer für mich. Ich wünsche mir, das ist der fundamentalste Wunsch, dass ich geistig gesund bleibe. Wenn körperlich auch, umso besser. Aber ich fände es schrecklich, wenn der Kopf nicht mehr auf dem Niveau seiner theoretischen oder in ihm angelegten Möglichkeiten existieren kann. Dann der andere Wunsch, den ich habe, ist, dass die Schweiz an der gegenwärtigen Erfahrung ihrer Isolation, ihrer internationalen, ich rede jetzt nicht von interner Führungskrise, sondern einfach der Grunderfahrung, dass wir ohne die anderen nicht können und mit den anderen lernen müssen, dass sie auf die Dauer sieht, dass sie das werden kann, was sie ist, nämlich ein Teil Europas und zwar auch ohne Angst in die Organisation, die Nachkriegsorganisation dieses Europa als aktiver Partner eingegliedert. Das ist einer meiner größten politischen Wünsche oder meiner patriotischen, wenn Sie wollen. Und sonst wünsche ich mir viele Bücher, die Sie und ich Lust haben zu lesen und zu besprechen. Also die Unsterblichkeit des Buches und eine intelligente eigene Sterblichkeit.
Herzlichen Dank, Adolf Muschk, und alles Gute.
Danke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.